Guten Morgen. Wann seid ihr denn das letzte Mal in der Wüste gewesen? In welcher Wüste, fragt der Erste. Also natürlich, in dem Fall meine ich jetzt mal so eine richtige Wüste. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir da, sagen, ich gehe heute Nachmittag in die Wüste. Ja, also ich nehme dann mal quasi mein Auto, fahre mal eine Viertelstunde Richtung Eckweisbach und dann bin ich in der Wüste. Vielleicht in der Steinwüste, ja, aber nicht in der Wüste, wo so manch andere sich rumtreiben oder rumgetrieben haben. Und dann ist die nächste Frage, mal so eben heute Nachmittag, so um 3:30 trifft sich die Jugend, fährt in die Wüste und um 6:30 sind sie wieder da. Das ist ja auch eigentlich von hier aus gar nicht so machbar. Es gab Leute, die haben sich auf andere Wege gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Wallfahrt gemacht hat oder so. Das kann man einen halben Tag machen oder wenn man nach Lourdes oder nach Rom geht, dann ist man auch ein paar Tage unterwegs. Und irgendwie verspricht man sich ja von sowas, also irgendwas verspricht man sich davon, dass man sowas macht. Heutzutage haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir alles nur noch so virtuell machen. Also wir nehmen virtuell über Facebook oder Twitter oder YouTube an irgendeinem Treffen teil, obwohl wir eigentlich zu Hause sitzen. Aber früher war das halt noch nicht so, dass man sich mal eben ins Auto gesetzt hat. Ja. Stellt euch mal vor, ihr würdet sagen, okay, also ich muss jetzt heute mal in die Wüste, weil da ist was ganz Besonderes los. Ich setze mich also nicht, also heute würden wir uns in unser Auto setzen. Wir würden mal, sagen wir mal, von der Entfernung gefühlt so von uns aus vielleicht mal nach Salzburg fahren oder so, ja, oder wer lieber nach Norden will, der fährt dann vielleicht nach Kopenhagen. Also das ist mal so ein Gefühl. Ich bin schon mal ein bisschen unterwegs. Und dann hört ihr euch da mal so jemanden an. Vielleicht würdet ihr sowas für John MacArthur machen oder für einen Papst, ich weiß nicht, aber ihr würdet dann mal was hören und dann denkt ihr, boah, das war interessant. Und dann fahrt ihr halt den ganzen Weg wieder zurück und seid zu Hause und sagt, gut, jetzt habe ich das auch mal gesehen. War ganz nett, aber ist ja nicht das, was jetzt so wirklich lebensverändernd war, oder? Also, wenn ich 2 Tage mal weg bin, dann muss ich das schon lohnen. Also, wenn ich jetzt privat mir einen 2-Tages-Termin nehme. Und heute werden wir sehen, dass es ganz, ganz schön viele Leute gab, die auch so eine Belastung, also zeitlich mindestens, ja, auf sich genommen haben, um jemanden in der Wüste zu treffen. Und die Frage ist, ob du heute mal mitkommst, ob du sagst, ja, ich will auch mal in die Wüste, weil dann, also ich habe einen Bus gemietet, da passen wir alle rein, obwohl ich glaube, wir brauchen schon einen kleinen Zug, ja, und dann fahren wir mal in die Wüste. Ich bin immer noch beim Bibeltext, keine Angst. Ja. Vor einiger Zeit haben wir ja schon von Elisabeth und Zacharias gehört und dass sie beide in hohem Alter noch einen Sohn bekommen haben. Das war auch mit einem Wunder verbunden und wir wissen, dieser Sohn, das war Johannes. Johannes, das ist ja irgendwie einer, der mit auch Maria, also von Maria und Josef verwandt ist, weil die Maria war mit der Elisabeth verwandt. Und damit ist Johannes auch, nur damit wir den richtig einordnen, ja zumindest gefühlt irgendwie so ein bisschen auch mit Jesus verwandt. Und in der Zwischenzeit, das letzte Mal, als wir was von ihm gehört haben, da war er noch ziemlich klein, ja, noch gar nicht geboren. Und jetzt ist aus dem Baby, doch, er war geboren, ja, ein stattlicher Mann geworden. Ein Alternativer, muss man eigentlich sagen, ja. Oder vielleicht so ein Hippie seiner Zeit. Also ich würde diese Formulierung nicht verwenden, ich würde eher sagen, ein echter Mann Gottes ist aus ihm geworden. Aber dem Volk kam er manchmal so ein bisschen wie so ein Alternativer rüber. Damit ihr auch wisst, worüber ich die ganze Zeit schon rede, dürft ihr mal gerne eure Bibel aufschlagen im Lukas-Evangelium. Wir sind heute im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 20. Lukas 3, Abvers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes, Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus, Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Vierfürst von Abilene, unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade, jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er, Johannes, sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Indem er es nun auch mit vielem anderen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, ohne dass wir deinen Willen nicht kennenlernen können. Danke für die historische Überlieferung und für die geistliche Botschaft, die du uns damit sagen möchtest. Segne du dein Wort an uns, mach unsere Herzen weit, sodass wir die Botschaft nicht leichtfertig überhören, sondern daraus lernen, dass wir geistlich wachsen und mehr zu deiner Ehre leben. Amen. Ja, der Lukas, der Schreiber, der bohrt ab diesem Kapitel jetzt die ganz, ganz dicken Bretter. Schaut mal, wie der anfängt. Die ganzen Namen, die hier genannt werden, als allererstes lassen die mal überhaupt keinen Spielraum zu, dass wir hier irgendwie so eine Fabel oder ein Märchen haben, sondern hier am Anfang, da werden jetzt sämtliche politischen und geistlichen Führer der damaligen Zeit aufgeführt. Vom Kaiser zum Statthalter und seinen Vasallen, auch der Hohepriester bzw. die graue Eminenz hinter ihm, ja, alle werden sie genannt. Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, dessen Bruder Philippus und ein gewisser Lysanias. Wir reden hier also über die mächtigsten Menschen der damaligen Zeit. Außerdem über dessen Vertreter vom Kaiser, ja, in Palästina und auch die verlängerten Arme der Staatsgewalt vor Ort. Der eigentliche Hohepriester war seinerzeit Kaiaphas. Wie ihr sicherlich wisst, gab es auch von Gottes Gebot her immer nur einen gleichzeitig, der als Mittler zwischen Volk und Gott diente. Aber hier kriegen wir komischerweise zwei genannt. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum gibt es eigentlich zwei Hohepriester? Der Hannas, das war der Schwiegervater von dem Kaiphas. Und ich weiß nicht, ob er so eine glückliche Hand hatte in der Auswahl der Ehemänner für seine Töchter. Auf jeden Fall, nachdem er selber im Jahre 15 nach Christus bereits von den politischen Kräften abgesetzt wurde als hoher Priester. Interessant, was die machen konnten. Haben danach einige seiner Schwiegersöhne versucht, dieses Amt auszuführen. Und beim Kaiaphas hat es dann endlich geklappt. Aber es war so, das Volk, das sagte, es gibt nur einen eingesetzten hohen Priester, hatte in dem Hannas immer noch die graue Eminenz und sah eigentlich in ihm auch den tatsächlichen hohen Priester, weil auf Lebenszeit eingesetzt und er war ja noch am Leben. Und das hat natürlich dann auch im Zusammenspiel mit der geistlichen Führung, mit der politischen Führung zu dieser ungeistlichen Konstellation geführt. Also wir sehen auf der einen Seite ja lauter Leute, die das Land geführt haben, aber nicht unbedingt geistlich. Und jetzt, auf der anderen Seite, im gleichen Satz schreibt uns Lukas mit diesem hohen Herrn von einem Johannes. Johannes, der Sohn des Zacharias. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ja, als, jetzt muss ich überlegen, ja, was weiß ich, die Brexit-Verhandlungen mit der Frau May waren und Angela Merkel Bundeskanzler war. Und in Amerika hatten wir auch einen Präsidenten, der hieß Donald Trump. Und außerdem wurde, was weiß ich, China auf dem Weg zum Mond. In dem Jahr hat in der Gemeinde Hünfeld ein Ältester den Plan gehabt zu heiraten. Also ihr könnt euch das mal so in das Verhältnis setzen. Ja, wir haben hier diese Namen und dann kommt da, und übrigens, da gab es Johannes. Also merkt ihr mal, in welchem Umfang das hier genannt wird. Ja, es dürfte klar sein, dass das, was der Lukas jetzt schreibt, hier sehr wichtige Dinge hat. Wer ist nur dieser Mann? Johannes, wir lesen das in einem anderen Evangelium, hatte sich schon lange in der Wüste aufgehalten, mit einem Mantel aus Kamelhaar bekleidet, sich mit Heuschrecken und Honig am Leben erhielt. Der hatte jetzt seine Berufung gefunden. Er predigte. Und wie er predigte, das hatte Macht, Vollmacht. Das war so fesselnd, was er sagte, dass die Leute sich in den Zug setzten und mal nach Kopenhagen fuhren. Nein, also dass sie sich aufmachten aus den ganzen Landesteilen, um diesen Mann zu hören. Das war nicht mal gerade hinterm Haus. Die mussten also irgendwas organisieren, damit sie ihn überhaupt hören konnten, aber es lohnte sich wohl. Und wenn wir schauen, wer da alles zuhört, ja, da waren die einfachen Leute, da waren Soldaten, da waren Zöllner und am Rande so ein bisschen mit Abstand, aber auch da waren auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Welche Botschaft hatte Johannes und was hat er dort am Fluss Jordan gemacht? Johannes, er predigte jeden Tag das Gleiche. Er hatte nur ein Thema. Er rief die Menschen auf, umzukehren. Und sie sollten sich neu auf Gott ausrichten. Und er taufte die Menschen, wenn sie seinem Ruf zur Umkehr oder Gottes Ruf zur Umkehr folgen wollten. Wir müssen uns mal so ein bisschen in die Lage der Menschen versetzen von damals. Seit mehreren hundert Jahren war kein Prophet mehr gekommen. Gott hat nicht mehr gesprochen durch einen Menschen. Und das Volk, das litt unter einer Gewaltherrschaft, die wir uns heute hier bei uns so nicht vorstellen können. Und es gab nicht wenige, die wussten, dass Gott einen Retter versprochen hatte. Irgendwann sollte der Befreier kommen. Aber bis jetzt blieb er aus. Und da stellte sich jetzt natürlich die Frage, sollte der Johannes vielleicht jetzt dieser sein? Jetzt frage ich dich ganz konkret, wer ist denn Johannes für dich? Wie ordnest du denn Johannes in dein Leben ein oder in dein geistliches Leben? Ist das so eine Person aus der Bibel? Ist das ein netter Vorname, den man auch in Deutschland vergeben darf? Ja, in jedem Western heißt einer John. Ja, also wer ist Johannes für dich und welchen Stellenwert hat seine Botschaft für dich? Dieser Johannes, vielleicht ist das für dich auch nur so einer unter vielen, aber der darf nicht gering geachtet werden. Wenn wir seinen Namen nennen, dann müssen wir den in eine Reihe legen mit großen Propheten wie Jesaja, wie Jeremia, wie Hesekiel oder Daniel. Jesus nennt ihn an einer Stelle sogar den größten Propheten, der je von einer Frau geboren wurde. Matthäus 11, Vers 11. Ist das dein Bild von Johannes? Der größte Prophet, der je geboren wurde? Und interessant ist auch, wo er wirkt. Nämlich dort, wo er jetzt predigt. Das ist dort, wo das letzte Mal Elia gewirkt hat in der Wüste und von dort dann in den Himmel aufgenommen wurde. Bereits vor mehr als 700 Jahren, denkt mal von diesem Jahr 700 Jahre zurück, ja, hatte Jesaja auf die Stimme in der Wüste hingewiesen. Jesaja 40, Vers 2, fortfolgende, könnt ihr genau das lesen, was wir auch in den Versen 4 bis 6 dort im Text haben. Und jetzt griff Jesaja genau diese Prophezeiung von 1319, ja, also nur mal, dass wir uns das mal so ein bisschen vorstellen, also von vor über 700 Jahren griff er auf. Jesaja sprach, dass da jemand davon spricht, den Weg des Herrn zu bereiten, dass dort jedes Tal erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden soll, dass das Krumme gerade werden soll und alles Fleisch das Heil Gottes sehen wird. Die gleiche Botschaft hat Johannes, genau die gleiche Botschaft. Die Menschen sollen den Weg für den Retter vorbereiten. Und also das Bild, das kannten die Leute. Wenn früher ein König, also damals, zu der damaligen Zeit, mal gesagt hat, okay, dann lasst uns mal runter nach Eilat oder Eilat, ja, ans Rote Meer, weil ich möchte mal Korallen tauchen gehen. Dann ist er von Jerusalem losgezogen und irgendwie die Straßen waren damals nicht so ausgebaut wie heute. Der hat so, also ich kenne das vom Schwertransport. Also wenn wir so einen 40 Meter oder 50 Meter Leimbinder durch Deutschland fahren, dann müsst ihr euch das so vorstellen, wenn man die Genehmigung erstmal dafür hat, dann fahren so etwa 5 bis 10 Autos vorne weg und bauen Ampeln ab, Schilder ab, räumen Blumenkübel auf irgendwelchen Verkehrsinseln auf die Seite, parken Autos um oder lassen abschleppen, nur damit dieser Leimbinder durchpasste. Und wenn der König kam, dann musste so ein Vorauskommando erstmal diese Straße, ja, nicht kehren. Das war in der Wüste schwierig, aber die haben Steine weggeräumt, die haben Gestrüpp vielleicht beseitigt, die haben mal so einen Fluss umgeleitet, was weiß ich, damit man da halt halbwegs trockenen Fußes durch konnte. Und das war das bereitet, den Weg, ja, also das war so ein Vorauskommando, weil sonst ging das nicht. Aber Johannes meinte damit nicht, räumt bitte mal den Weg von hier, von der Wüste nach Jerusalem auf, weil es könnte jetzt mal ein König kommen. Sondern das, was er meinte, ist, macht mal den Weg in euren Herzen wieder sauber. Räumt mal die Steine aus dem Weg. Das, worauf es auch Jesaja und jetzt Johannes ankam, das war die Neuausrichtung der Herzen. Bahnt einen Weg unserem Gott. Das Lied kennt ihr vielleicht, vielleicht habt ihr es auch schon mal gesungen. Und diese Botschaft, die galt damals wie heute. Johannes mahnt also das Volk zur Umkehr. Im Geistlichen heißt das Buße tun. Was ist Buße tun? Ein Wort, was heute so höchstens bei Bußgeld, Bescheiden oder so noch vorkommt im normalen Leben. Ja. Buße tun ist erkennen, was Gottes Wille ist, sich selber prüfen und verstehen, dass man auf dem falschen Weg ist und dann umkehren auf den richtigen Weg. Und dass das Volk das ernst meinte, das hat es damals in der Taufe bezeugt. Die Taufe damals, das war eine andere Taufe als die, wie wir heute die Taufe feiern. Die Taufe damals, die Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, sie sollte zeigen mit der Taufe, ja, ich möchte mich neu auf Gott ausrichten. Ich will nicht in der gleichen Art und Weise weiterleben wie bisher. Und wir bekennen ja heute in unserer Taufe symbolisch, dass wir mit Christus begraben sind, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist und dass wir durch ihn das neue Leben haben, ja, und mit Christus jetzt leben wollen. Ich möchte euch jetzt 3 Punkte mal nahebringen, was Buße in unserem persönlichen geistlichen Leben zu tun hat. Der erste Punkt ist das beständige Rufen Gottes zur Umkehr. Für mich unbegreiflich, ich weiß nicht, wie das euch geht, ist Gottes Eigenschaft, in seiner Unermüdlichkeit, wie er seinen Geschöpfen nachgeht und ihnen ins Gewissen redet, doch den eigenen falschen Weg zu verlassen und wieder zu ihm zurückzukehren. Wie unermüdlich ist er? Schaut mal, das ging schon los im Garten Eden. Noah, wo bist du? Adam, wo bist du? Es ging bei Noah weiter, wie Noah gepredigt hat, dass die Menschen hören sollten. Erst recht bei den Propheten. Und das war nicht immer mit Erfolg gekrönt. Schaut euch mal Jeremia an. Ein ganzes Leben lang hat er gepredigt, dass die Leute doch umkehren sollen. Und sie haben das ignoriert. Sie sind der Aufforderung nicht gefolgt. Und Johannes wusste das, dass die Menschen nicht unbedingt darauf hören, auf das, was er sagt. Aber es hat ihn nicht entmutigt. Er ist sich mit Gott so im Reinen, der hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so eine gute Gemeinschaft mit ihm erlebt. Klammer auf, die Wüste kann dabei manchmal sehr gute Dienste tun. Klammer zu. Dass Johannes sich diese Aufgabe nun annimmt. Und natürlich, er hat in den letzten Jahrzehnten auch bestimmt einiges mit Jesus zu tun gehabt. Er kennt ihn besser als die meisten. Und Johannes ist es bestimmt auch nicht entgangen, dass Jesus besonders ist. Wir hatten letztes Mal die Geschichte über den 12-jährigen Jesus im Tempel. Andere Sachen wissen wir nicht und deswegen wollen wir da auch nicht spekulieren. Ich weiß nicht, ob du dich gerne kritisieren lässt. Also ich lasse mich nicht gerne kritisieren, ja, aber jetzt stellt euch mal vor, jemand kritisiert dich und benutzt dann noch Tiernamen, um dich anzusprechen. Du Häschen, du, jetzt muss ich mit dir mal reden, du Küken. Ja? Nee, Johannes benutzt keine Kuscheltiere. Schlangenbrut oder Otterngezücht. Ja, altes Deutsch. Schlangenbrut. Gestern hatten wir es in Fulda, dass wir uns heute eigentlich begrüßen könnten mit Guten Morgen, du Heuchler. Ja? Das ist eine Ansprache, die wir uns nicht unbedingt wählen würden, oder? Ja, wenn ich sagen würde, ach, guten Morgen, ich habe eine Botschaft für dich, du Schlangenbrut. Johannes ist so deutlich und er macht auch keinen Unterschied bei seinen Zuhörern. Und ich möchte heute auch mit der Botschaft, die ich weitergebe, keinen Unterschied machen. Ich möchte euch alle ansprechen. Johannes predigt, wie wollt ihr dem künftigen Gericht Gottes entgehen? Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Noch viel schlimmer, ihr habt ja noch nicht mal Lehrer, die euch diesen Weg aus dem Dilemma, aus eurer hoffnungslosen Lage zeigen könnt. Es gibt nur einen Weg. Kehrt um, tut Buße. Und übrigens, sagt Johannes weiter, eure Abstammung, das gilt dann im übertragenen Sinn auch für uns, die nützt euch gar nichts. Johannes meint damit, dass die Sünde in unserem Leben so lange herrscht, bis wir vor Gott kapitulieren. Es gibt menschlich gesehen keinen Plan B. Der Lohn für die Sünde ist der ewige Tod und die Hölle. So klar ist Gottes Botschaft. So eindringlich müssen wir auch seine Mahnung aufnehmen. Und ja, Gott hat keine Enkelkinder. Das galt damals und gilt auch noch heute. Bei Johannes war das so, dass die gesagt haben, ja, ich bin doch Jude, ja, und damit gehöre ich doch zum Volk dazu. Abraham ist mein Vater. Und trotzdem, sagt Johannes, du musst eine persönliche Entscheidung treffen. Du kommst vielleicht in die Gemeinde und sagst, ja, meine Eltern sind auch gläubig. Aber das nützt nichts. Dein Partner lebt mit Gott und vielleicht denkst du, das ist ansteckend. Ja, das kann ansteckend sein, aber es ist leider nicht übertragbar. Du musst dich selber entscheiden. Nur weil du in die Kirche gehst, bist du kein Christ. Du wirst ja auch nicht zum Hamburger, wenn du zu McDonald's gehst. Es tut mir leid, aber vor Gott musst du für dich selber sprechen. Aber sieh es auch mal positiv. Das hat auch Vorteile. Stell dir vor, du wärst von anderen abhängig und könntest das, diese eine Sache, diese Entscheidung für Gott nicht selber in die Hand nehmen. Stellt euch das mal vor, es gibt manchmal so Videos aus Peru oder Ecuador, irgend so eine schmale Straße, so schmal, dass man dort als Fußgänger aneinander gut vorbeigehen kann, aber mit einem Auto kann man nur in eine Richtung fahren. Und jetzt stellst du fest, dass leider dort ein Steinschlag war und die Straße nicht mehr weitergeht. Wenden geht nicht, weil die Straße ist 3 Meter breit. Da gibt's nur eine Möglichkeit, du musst rückwärts fahren. Ja? Es gibt keine Gabelung, nur ein Zurück. Und das gilt auch im übertragenen Sinn für das geistliche Leben manchmal. Oder wenn man sich noch nicht für Gott entschieden hat, kannst du nicht hoffen, dass es irgendwann doch nochmal vielleicht eine zweite Ausfahrt gibt. Die Straße ist dauerhaft versperrt. Für das jüdische Volk galt, dass nur die Bäume mit guten Früchten stehen bleiben durften. Auf die anderen wartete die Axt und dann das Feuer. Diese Worte von Johannes, die waren im übertragenen Sinn gemeint und sollten den Ernst der Lage für alle verdeutlichen. Israel wurde ja oft mit einem Feigenbaum verglichen. Die Früchte waren leider nicht immer erkennbar oder gar nicht vorhanden. Und darauf macht Johannes jetzt die Menschen aufmerksam. An den Früchten erkennt man euer Vertrauen zu Gott und euren Glauben. Gilt das nicht auch für unser Glaubensleben? Apropos, wenn wir gerade schon über den Ernst der Lage sprechen, es ist vielleicht müßig, dass wir Sonntag für Sonntag hier daran erinnern, dass wenn du ja noch nicht an Jesus Christus glaubst und du noch keine Vergebung deiner Schuld erfahren hast, wenn du noch mit deinen Sünden lebst und noch auf den falschen Wegen läufst, ich werde nicht müde zu sagen, dass das Angebot zum Umkehren auch heute noch für dich gilt. Gott sucht dich, er ruft dich und er fordert dich auf, umzukehren. Und du wirst ihn finden, wenn du es ernst meinst. Warte nicht drauf, was andere sagen oder machen. Mach dein Ding, war mal vor vielen Jahren ein Werbeslogan. Zweitens, warum das alles? Überschrift, Gott ist es, der dich zur Buße ruft. Ja, Gott ist es, der dich zur Buße ruft. Johannes wollte seinen Zuhörern 3 Dinge klar machen. Erstens, dein ganzes Leben findet auch auf geistlicher Ebene statt. Zweitens, du brauchst einen klaren, einen scharfen Blick auf dein geistliches Leben. Und drittens, du erreichst geistliches Leben nur durch regelmäßige oder echte Umkehr. Zum Ersten, dein ganzes Leben findet immer auch auf geistlicher Ebene statt. Ist dir bewusst, dass zu jeder Minute deines Lebens auch immer geistliche Entscheidungen und Ergebnisse gehören? Also auch jetzt im Gottesdienst kannst du dich geistlich verhalten oder ungeistlich. Du kannst jetzt zuhören, du kannst weghören. Du kannst überlegen, was hat das, was du hörst, mit dir selber zu tun, oder du machst das wie ein einfacher Roman, Auge rein, Kopf einmal durch und wieder raus und vergessen. Alles, was wir denken, was wir entscheiden, was wir sagen, was wir tun, alles hat Auswirkungen auf unsere persönliche Beziehung zu Gott und die Ewigkeit. Ist mir das bewusst? Ist dir das bewusst? Jesus selber hat doch an der einen Stelle zum Beispiel erklärt, dass bereits die Gedanken zählen. Bitte nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ja? Eine gesunde Ernährung ist ein Sorgen für unseren Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Hast du gedacht, dass Ernährung etwas Geistliches ist? Ein bewusstes Ja zu rechtzeitigem zu Bett gehen ermöglicht uns am Morgen die stille Zeit. Hast du gedacht, dass das keine Rolle spielt? Oder die Entscheidung, unseren Urlaub mit unserer Familie zu verbringen und nicht allein, ja, ist geistlich gesehen besser als die Kumpelstour an Ballermann. Wer Gott gehorsam ist und sich um seine Ehefrau sorgt, erfreut das Herz Gottes. Wer Zeit aufbringt, um in der Gemeinde oder anderen Geschwistern bewusst zu helfen, dient letzten Endes Christus und so weiter. Aber es gibt auch negative Beispiele, wie Kleinigkeiten Einfluss auf unser geistliches Leben haben. Zum Beispiel Zeitverschwendung mit nichtigem, ja, also dieses kleine elektronische Teil ist mein Zeitfresser Nummer 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Streben nach weltlichen Dingen wie Geld oder Ansehen oder auch das Verfolgen von egoistischen Zielen. Ich hoffe, das reicht euch als praktische Beispiele für die Tatsachen, dass ein geistliches Leben zu jeder Zeit stattfindet. Und deswegen brauchen wir auch Zum Zweiten das richtige Verständnis für geistiges Leben. Hast du dein geistliches Leben scharf im Blick oder plätschert das so vor sich hin und du sagst, ach, heute ist Sonntag, ich könnte ja mal wieder in den Gottesdienst gehen. Geistlich zu leben bedeutet zuallererst, Gott zu fürchten. Alles mit dem Wissen zu tun, Gott kennt meine Gedanken, Gott sieht mich und er möchte in einer engen persönlichen Beziehung mit mir leben. Geistlich zu leben bedeutet auch, dass ich alle meine Entscheidungen mit Gott und seinen ewigen Zielen und Plänen abgleiche, mich von ihm leiten lasse und danach strebe, ihm nahe zu sein. Wahrscheinlich sagst du, ich habe jetzt das natürlich wieder schwarz-weiß gemalt, aber mir geht es ganz genauso. Da bin ich ja noch weit von entfernt. Ja, so läuft das bei mir noch nicht. Du legst die Latte ganz schön hoch. Und damit bist du bestimmt nicht allein. Ja, so vielen Menschen ergeht oder erging es genauso. Und ich habe gar keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Du sagst einfach, mach das mal so. Und wisst ihr, das nennen wir vielleicht auch ein bisschen geistige Unmündigkeit. Schaut mal die Menschen an, die zu Johannes gekommen sind und was die fragen. Das ist komisch. Bei vielen traf die Botschaft des Johannes auf guten Boden. Sie nahmen sich die Worte zu Herzen und hörten auf ihn. Sie änderten ihre Einstellung hin zu Gott und in der Taufe wollten sie dies nach außen zeigen. Nicht die Taufe war das Wichtige, sondern die geänderte Herzenshaltung. Deswegen taufte Johannes auch nicht alle, ja, alle, die sich das von ihm wünschen. Auch für uns heute gilt, dass nicht jede geistliche Erfahrung, also wir setzen uns in den Zug und fahren nach Kopenhagen und hören irgendjemandem tollen zu, ja, das könnte man auch als geistliche Erfahrung beschreiben oder dass man an irgendeinem Kongress teilgenommen hat, wo alles so wunderbar ist, auch eine Gemeindefreizeit bringt geistliche Erfahrung und die Frage ist, wie wir das einordnen. Aber sie ist zu nichts nütze, diese geistliche Erfahrung, wenn unser Herz nicht da dabei ist. Schaut zum Beispiel auf das Beispiel von Simon, dem Zauberer, der nur um des Gewinns willen heilen wollte. Menschen suchen Emotionen, Erfahrungen, um sich dann besser zu fühlen. Apostelgeschichte 8, Abvers 13. Simon aber glaubte auch. Also das ist das Zeugnis über ihn, und hielt sich, nachdem er getauft war, also das war auch da, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Weiter Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße und über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Ja, und auch bei Johannes waren die Menschen absolut ratlos. Selbst in den scheinbar einfachsten Dingen wussten sie nicht mehr, was Gottes Wille war. Dem Volk musste Johannes predigen, dass sie mit den Armen teilen sollten. Den Zolleinnehmern musste Johannes ins Gewissen reden, nur so viel zu nehmen, wie ihnen tatsächlich zustand. Und nicht zuletzt erinnerte er die Soldaten daran, dass sie für Frieden sorgen sollten und nicht für ihre eigene Unterhaltung oder ihren Geldbeutel. Tut Buße. Zuerst forderte er sie also auf, umzukehren. Anschließend machte er ihnen klar, dass sich diese Umkehr auch in Taten ausdrückt. Vergessen wir nicht das Wichtigste, es ging um das Herz der Menschen, um die Ausrichtung auf Gott. Wem das nicht wichtig war, der würde dem gerechten Gericht Gottes ausgeliefert sein. Wann hat dich das letzte Mal eine Predigt so betroffen gemacht, dass du mit so einfachen Fragen, was soll ich tun, deinen geistlichen Zustand geoffenbart hast? Fragen, wie sie hier im Text von Leuten aus der Menge oder Zöllnern oder Soldaten gestellt werden. Wann warst du das letzte Mal so ehrlich zu dir selber? Nebenbei in der Geschichte zu sehen, scheinbar haben die, ich schreibe mal in Anführungszeichen, die Religiösen, also die Schriftgelehrten, kein so großes Bedürfnis, konkret Fragen zu stellen. Beziehungsweise vielleicht wollen sie sich nicht die Blöße geben. Mir auf jeden Fall macht das ganz schön zu schaffen. Wie religiös bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt noch bereit, mich selber zu hinterfragen? Auf der einen Seite möchte ich Gott gehorchen und auf der anderen Seite habe ich doch meine eigenen Vorstellungen vom, in Klammern, geistlichen Leben. Ich kann dann nur beten, Herr, sei mir gnädig und leite mich durch deinen Ratschluss auf deinen ewigen Pfaden. Bewahre mich vor Stolz und geistlichem Hochmut. Jesaja predigt, dass alles begradigt wird. Ein Hügel, wie bei dem reumütigen Zöllner, oder ein Berg, wie bei dem selbstgerechten Pharisäer. Vergleich Lukas 18. Wie würde das bei dir und bei mir enden, wenn wir allein auf unsere Kraft vertrauten? Wenn ihr das jetzt seid, die Zuhörer von Johannes waren auf jeden Fall angesprochen von der Botschaft. Dieser Johannes war beeindruckend. Seine Botschaft war so stark, dass nicht wenige glaubten, er könnte sogar der Christus sein. Das waren nur Gedanken. In der Bibel steht, dass sie nur in ihren Herzen so dachten, aber Johannes durchschaute sie alle. Nun, so weit, so schlecht. Alles, was er wollte, Johannes wollte, war doch auf Christus hinzuweisen. Das konnte er so nicht stehen lassen. Und deswegen bezieht er jetzt in den Versen 16 und 17 ganz klar Stellung. Wenn wir einmal die Botschaft des Johannes nehmen, also nur die reine Botschaft, nicht das, was alles drumherum noch war. Und wenn wir nun mal diesen Inhalt nehmen, dann dürfen wir uns fragen, ist es entscheidend, wer uns zur Buße aufruft? Johannes hat als die Stimme eines Rufenden in der Wüste gesprochen. Aber wäre jetzt sein Aufruf zur Umkehr glaubwürdiger gewesen, wichtiger gewesen oder richtiger gewesen, wenn er selber der Christus wäre? Die Botschaft lautete, kehr um zu Gott. Mach dich bereit, denn der König Messias kommt. Richte dein Herz auf das Wesentliche, auf das Geistliche und bekenne deinen Glauben nicht nur mit den Lippen, sondern in der Tat. Ich frage dich, ist diese Aussage gewichtiger, wenn sie von einem Heiligen kommt? Ist sie weniger wert oder wichtig, wenn sie von einem, ich sag mal, einfach gestrickten Mensch oder vielleicht von einem Kind dir gesagt wird? Die Frage für uns lautet doch heute, wer darf mich eigentlich noch zur Buße rufen? Muss es Gott sein? Muss es der Heilige Geist sein? Muss es schwarz auf weiß in der Bibel stehen, damit ich in der stillen Zeit drüber stolpere? Ja, natürlich, denn der Ruf zur Buße ist, wenn er richtig ist, immer göttlichen Ursprungs. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Aber stell dir vor, jetzt kommt die Schwester oder der Bruder oder jemand aus einer anderen Gemeinde oder gar aus einer anderen Denomination auf dich zu, spricht dir ins Gewissen und fordert dich zur Buße auf. Und dann sollst du das vielleicht auch noch offen bekennen, wie die Menschen das damals beim Johannes gemacht haben. Die ganzen schlechten Seiten aus deinem Leben, dein ganzes Versagen, deine Ohnmacht im geistlichen Sinne, ist das für dich unerhört? Oder kannst du sagen, danke lieber Bruder, danke lieber Schwester für deine Ermahnung. Danke lieber Vater, dass du auch andere Menschen in meiner Umgebung gebrauchst. Danke, dass ich dir nicht egal bin, du mit mir noch nicht fertig bist und du mich verändern möchtest. Und glaubt mir bitte, dass diese Worte mir nicht leicht über die Lippen gehen. In der Gemeinde sind wir alle dazu aufgefordert, uns einander zu erbauen, zu trösten, aber gegebenenfalls auch zu ermahnen, ja sogar zur Buße zu rufen. Muss ich das überhaupt? Buße tun? Muss ich umkehren? Muss ich meine Fehler bekennen, meine Schuld? Johannes macht hinsichtlich dieser Frage und dem, was das Volk erwartet, glasklar, dass es nur zwei Dinge gibt. Entweder die Neuausrichtung auf Gott oder das Gericht. Er macht klar, dass Jesus, den er in und durch seine Predigt als den Messias ankündigt, viel stärker sein wird als er. Nicht nur in der Botschaft, auch in der Tat. Von ihm wird eine Taufe ausgehen, die das Leben noch ganz anders verändert. Er wird mit Heiligen Geist und Feuer taufen, dem Geist als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott und dem Feuer für alle, die dieses Angebot nicht annehmen möchten. Ehrlich, ist das wahr? Wird er so schwarz-weiß unterscheiden? Ja, das wird er tun, wer das nachlesen will, Matthäus 25, Vers 32 und folgende. Und heute ist ein Tag, an dem er auch uns zur Buße aufruft, zur Neuausrichtung unserer Herzen. Nicht nur, weil wir in den alten Schriften schon davon lesen. Jeder Tag, an dem du vom Kreuz hörst, ist ein Tag, sich bewusst auf Christus hin auszurichten. Du kannst mit deinem Lebensauto mit 200 Sachen auf der Überholspur unterwegs sein. Dumm ist nur, wenn du auf der Gegenfahrbahn bist. Du musst dann dringend wenden, umkehren, bevor es zu spät ist. Und ja, ich will jetzt nicht die Straßenverkehrsordnung außer Kraft setzen, dass man auf der Autobahn nicht wenden kann. In dem Fall würde ich das mal übergehen. Paulus gibt an alle anderen unsere Motivation dafür aus. Warum sagen wir das? Andere Leute auch aufrufen. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn, 3. Punkt, nur Buße rettet vor dem göttlichen Gericht. Dieser Aufruf zur Buße ist so wichtig, er darf nicht an dir vorbeilaufen. Johannes sagt den Zuhörern und auch uns, dass Jesus, der Christus, der Messias, seinen Weizen in die Scheune sammeln wird und das Wertlose, die Spreu, mit ewigem Feuer verbrennen wird. Also schieb es nicht auf die lange Bank oder warte mit deiner Entscheidung. Das gilt für euch Jugendliche, die noch da sind und nicht auf der NCP-Freizeit sind, genauso wie für unbekehrte Rentner, für den Geschäftsmann und die Hausfrau, für die Alleinerziehende wie für den Ausländer, wie für mich. Bitte warte nicht, bis die Zeit vielleicht besser wird. Sie wird es nicht. Je eher du dich für Christus entscheidest, umso eher kannst du wieder wahres Leben haben und kommst nicht ins Gericht, sondern du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Hast du einmal eine Entscheidung getroffen und erkennst nun, dass sie falsch war, zum Beispiel gegen Gott, dann revidiere sie. Merkst du, dass dein Glaube nur im Lippenbekenntnis besteht und weder im Herzen noch in deinen Taten sichtbar wird, dann tue Buße und folge Gott und deinem Herrn Jesus wieder ganz nach. Wenn wir das als Gemeinde gemeinsam erkennen dürfen, wenn wir dadurch uns neu für die Liebe zu Gott und den Dienst in seinem Werk begeistern können, was würde das bei uns hier verändern? Lass dich nicht von der Welt täuschen. Weder das Geld, eine schöne Arbeit, der extra Urlaub, der tolle Gasgrill oder die nächste Ü30-Party werden dir helfen oder gar vor dem finalen Gerichtstag Gottes Bestand haben. Buße führt zu Freude im Leben. Ein letzter Punkt. Es war keine schlechte Botschaft, die Johannes sprach. Es war eine frohe Botschaft. Es war ein Evangelium für das Volk. Ist euch aufgefallen, wie Lukas davon schreibt? Das Zitat, mit vielen Ermahnungen eine frohe Botschaft verkündigt wurde. Also das ist doch nicht merkwürdig, das ist unglaublich. Also wenn ich heute oder wir von einer guten Nachricht sprechen, dann denken wir doch sicher nicht an eine Ermahnung, einen Aufruf zur Buße, zur Umkehr, oder? Für uns ist eine gute Nachricht das, was uns in unserem Weg bestätigt, wenn wir zum Beispiel Erfolg durch eine Entscheidung haben oder ähnliches. Eine gute Nachricht ist doch das, wenn etwas zum Guten gewendet wird. Wenn jemand im Krankenhaus ist und wieder entlassen werden kann, dann ist das eine gute Nachricht. Wenn jemand eine Prüfung bestanden hat, dann ist das eine gute Nachricht. Oder wenn jemand vor Gericht steht und freigesprochen wird, weil er unschuldig ist, dann ist das doch eine gute Nachricht, oder? Aber egal, ob Krankenhaus, Prüfung oder Gerichtstermin, immer wird dabei wieder etwas in den Zustand gebracht, der dem Besseren entspricht. vertrauen wir doch Gott, der uns zur Buße ruft, dass der Zustand, in den er uns bringen möchte, der bessere ist. Wenn wir jetzt den Text schauen, können wir jetzt fragen, ist das vielleicht doch vom Regen in die Traufe? Was soll ich denn jetzt davon halten? Wisst ihr? Und jetzt wechseln wir mal den Standpunkt. Jetzt schauen wir mal aus Johannes seinen Augen und nicht aus denen, die zugehört haben. Wenn man anderen wirklich weiterhelfen möchte, weil man ihnen Gottes Willen weitergibt, dann heißt das noch lange nicht, dass sie sich darüber freuen und alles auch annehmen. Wenn wir auf Johannes sehen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie der König Herodes darauf reagiert hat, nachdem er bezüglich seines Ehebruchs und wegen all des Bösen, was er tat, angesprochen wurde. Sicher ist er vor Johannes nicht dankbar auf die Knie gesunken, hat ihn freundlich in den engsten Familienkreis aufgenommen und mit Reichtümern überschüttet. Sicher nicht. Obwohl er vielleicht interessiert war, das können wir an anderer Stelle herauslesen, so passte es ihm oder vielleicht auch seiner im Hintergrund agierenden Gattin nicht, was er sich da so anhören musste. Interesse zu zeigen, ist noch keine Buße. Und deswegen im letzten Ergebnis, Herodes tat keine Buße. Es zeigte sich leider keine Reue bei ihm. Nein, er veranlasste die Verhaftung und die Einkerkerung des Johannes. Ihr seht, auch das kann die Reaktion darauf sein, wenn ihr den Mut habt, im Namen Gottes und zu seiner Ehre andere zu tadeln, zu kritisieren. Hat sich Johannes deswegen aufhalten lassen? Nicht im geringsten. Die Zweifel, die ihn später zermürbten, wurden von Jesus selber aus dem Weg geräumt, als er ihm sagen ließ, dass sein Dienst nicht umsonst gewesen ist. Bist du interessiert? Oder bist du bereit zur Buße? Bist du bereit, für die Wahrheit auch zu leiden? Und auch wenn es nur zwischenmenschlich ist? Und trotzdem weiter zu lieben? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, sagt die Bibel. Um am Ende mich nicht zu oft zu wiederholen, möchte ich mich jetzt ganz kurz fassen. Hörst du den Ruf Gottes, dein Leben wieder neu auszurichten? Hörst du die Mahnung, dich mit deinem Leben nicht von der Welt und in die Welt ziehen zu lassen oder sogar selber zu gehen? Dann bitte ich dich wie Paulus an Christi Stadt, tue Buße, bekenne deine Verfehlungen und erfahre die frohmachende Botschaft der Vergebung, wie so viele andere vor dir. Werde wieder ein echter Jünger, ein Schüler, ein Nachfolger Jesu. Johannes musste die Herzen noch vorbereiten. Wir durften die Herrlichkeit Christi im Kreuz und in der Auferstehung sehen. Hast du mit Gott bis jetzt noch nicht viel anfangen können oder bist ihm aus dem Weg gegangen? Auch dann gilt dir das Wort heute, kehre um und wende dich hin zu Jesus. Er wird dich mit Freude annehmen. Lasst euch sagen, dass Gott genau diese Menschen braucht. Er braucht dich mit deinem veränderten Sinn und mit gereinigten Herzen. Gemeinsam dürfen wir dann das tun, was auch Johannes schon verkündigte. Einen Weg durch dürres Land für unseren Gott zu bahnen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke, dass du beständig uns mahnst, zu dir umzukehren und dich in unseren Herzen in die Mitte zu bringen. Danke, dass du in Jesus diesen Felsbrocken weggeräumt hast, der uns als Sündenlast auf uns lag, der uns den Blick versperrt hat auf dich. Und danke, dass du uns in beständiger Liebe liebst. Herr, wir wollen dir unsere Herzen bringen und ich bitte dich, dass du uns nicht unverändert lässt. Amen.